Ich lese unseren Predigtext aus Richter 6, Vers 11 bis zum Schluss Vers 24. Manche fragen ja immer wieder, warum stehen in der Bibel Kriegsgeschichten drin? In der Bibel stehen doch nicht Kriegsgeschichten, weil Gott Kriege macht, sondern weil der Mensch Kriege macht und weil seine Leute mit hineingezogen werden, weil ein armer Lot in Sodom in dieses Kriegsgeschehen mit hineingerissen wird. Das ist doch die Lage der Welt, dass Israel von den Philistern, und hier war es dann die Volksgruppe der Midianiter, einem arabischen Wüstenvolk, so ungeheuer ausgeplündert und matt gesetzt wird. Und dort erlebt Israel die Wunder Gottes. Wir werden am nächsten Sonntag darüber reden, wie Gott diese Wunder macht. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Die gehörte Joas, dem Abiesritter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kälte, damit er ihn berge vor den Midianitern. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns denn das alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten geführt? Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Es ist merkwürdig, jetzt heißt es plötzlich nicht mehr der Engel, sondern der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach. War es nicht eine Begegnung mit dem lebendigen Herrn? Aber zuerst meinte es ein Engel. Geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der jüngste in meines Vaters Hause. Der Herr aber sprach zu ihm: Ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie einen Mann. Er aber sprach zu ihm: Habe ich Gnade vor dir gefunden, so mach mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Geh nicht fort, bis ich wieder zu dir komme und bringe meine Gabe und lege sie vor dir hin. Er sprach: Ich will bleiben, bis du wiederkommst. Und Gideon ging hin und richtete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuerte Brote von einem Scheffel Mehl und legte das Fleisch in einen Korb und tat die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm hinaus unter die Eiche und trat hinzu. Aber der Engel Gottes sprach zu ihm: Nimm das Fleisch und die Brote und lege es hin auf den Fels und gieß die Brühe drüber, und er tat es. Da streckte der Engel des Herrn den Stab aus, den er in der Hand hatte, und berührte mit der Spitze das Fleisch und die Brote. Da fuhr Feuer aus dem Fels und verzehrte das Fleisch und die Brote. Und der Engel des Herrn entschwand seinen Augen. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er: Ach, Herr, Herr, habe ich wirklich den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen? Aber der Herr sprach zu ihm: Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist Friede. Der steht noch bis auf den heutigen Tag in Ophra, der Stadt der Abiesritter. Herr, rede auch so deutlich mit uns. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe mein erstes Semester im Theologiestudium in Bethel an der kirchlichen Hochschule studiert. Und ich weiß noch, wie mich dort am meisten überrascht hat, nicht die Not der Epileptischen, das habe ich oft gehört gehabt, sondern die furchtbare Not der depressiv kranken Menschen. Das ist ja so eine Not in unseren Gemeinden. Und es ist nur tragisch, wie wir uns von dieser Not wegflüchten. Wir sind ja alle ohnmächtig. Und vielleicht ertragen wir das deshalb so schlecht, einfach dieser Krankheit standzuhalten, wenn wir spüren, dass kein Wort in dieser Krankheit mehr hindurchdringt und dass selbst Liebe oft nicht mehr gespürt werden kann. Das ist ein ganz schwieriges Thema, wie wir eine Aufgabe haben an diesen Kranken, die unter schweren Depressionen leiden, und wir sind schon oft schuldig geworden. Besonders da, wo man gerichtet hat und als Gesunder gemeint hat, man könne etwas sagen. Aber es fällt auf, dass unser Herr eine ganz besondere Nähe zu Menschen der Depression hat. Und wenn wir jetzt die Bibelworte uns wieder ins Gedächtnis zurückrufen, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenes Herzen sind, und hilft denen, die ein zerschlagen Gemüt haben, dann sind das Menschen der Depression. Oder der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Weil der Herr diese Kranken nicht loslässt, ist es furchtbar, wenn wir sie loslassen. Es gibt auch noch eine ganz andere Art der Depression. Das sind Depressionen, die gesunde Menschen befallen, die noch in ihrer Seele nicht diesen krankhaften Schaden und diese krankhafte Veränderung haben. Wir kennen das alle, dass man wochenlang niedergeschlagen, bedrückt, missmutig sein kann und einfach nicht mehr herauskommt aus dieser Not. Es ist keine solche Krankheit, dass man damit zum Arzt gehen würde. Und wir wissen, wie wir damit zu kämpfen haben. Und wir wissen, wie uns der Herr herausholen will aus dieser Schwermut und unsere Füße auf einen weiten Raum stellen will und wie wir seine Zusage im Glauben fassen können. Dort können wir dieses Wort erfassen, es erreicht uns überhaupt noch. Aber es gibt noch eine dritte Gruppe, und von der will ich heute reden. Nicht, dass Sie es verwechseln mit diesen zwei Krankheitsgruppen oder zwei Erscheinungsformen. Es gibt eine Traurigkeit, eine Depression, die Gott wirkt. Und von der der Apostel Paulus sagt, sie wirkt eine Reue zur Buße, die niemand gereut. Über diese Traurigkeit will ich heute reden. Ich habe heute mal ganz anders gegliedert. Ich sage Ihnen meine Gliederung gar nicht, aber vielleicht die, wo mitschreiben, die können sich trotzdem ein bisschen auseinanderhalten. Sie hat äußere Ursachen, diese göttliche Traurigkeit. Wir können das hier nachlesen bei diesem Gideon, wie damals Israel verlassen war. Die Midianiter hatten mit Kamelen eine ganz schnelle Reitertruppe zusammengestellt, und immer wenn oben in Israel die Ernte so weit war, dann kamen sie herauf und haben zuerst geplündert, aber nach der Plünderung kam die Brandschatzung, dann wurden die Felder noch angesteckt, die sie nicht abgeerntet waren, dann wurden die Häuser zerstört, das heißt hier Schafe, Rinder, Esel, alles wurde geraubt, geplündert, gemordet. Wir ahnen nur etwas aus unserem Wohlstand heraus, wie das damals war für Israel. Das war ja die Ursache dieser Traurigkeit des Gideon, wie die Kinder dann um Brot geschrien haben. Und es war keins mehr da, es war ja alles weg. Und wie man dann gebangt hat auf die nächste Ernte, wie man gearbeitet hat und gehofft hat, wie lang ist noch zur Ernte, und dann rückten wieder diese Truppen heran. Und wie das Jahr um Jahr geht. Und da sehen wir diesen völlig verzweifelten Gideon, einen stämmigen, jungen Burschen, der das Getreide trischt. Offenbar heimlich, er hat noch ein paar Garben einfach vom Feld geholt, bevor die Midianiter alles anzünden. Und das möchte er nun heimlich dreschen und dann in Sicherheit bringen, dass sie überhaupt noch über dieses nächste Winterhalbjahr hinüberkommen können. Diese Traurigkeit hat äußere Ursachen, wenn man merkt, wir sind ein Spielball von Mächten um uns her, wir können uns gar nicht wehren, Da gibt es in meinem Leben Kräfte und ich kann gar nichts dafür. Wo hat's mich plötzlich hingeschlagen? Wo hat's mich hingetrieben? Warum ist mir das widerfahren? Und wenn Sie Ihr Lebensschicksal überblicken, dann sehen Sie etwas von diesen Ursachen zur Traurigkeit. Was alles in einem Leben widerfahren kann. Warum denn hat's denn mich getroffen? Warum sind denn diese Mächte los und können so viel zerstören? Warum gibt es so viel Unrecht und Gemeinheit? Aber jetzt müssen wir aufpassen, die Traurigkeit, die Gott wirkt, reicht noch tiefer als bis an die äußeren Ursachen. Dass der Gideon traurig war, das war nicht nur, weil die Midianiter über ihn herfielen, sondern er erkennt in diesem äußeren Geschehen die Heimsuchung Gottes. Das heißt in den Versen vorher, ich wollte Ihnen das alles nicht lesen, dass Ihnen ein Prophet gesandt wird. Und offenbar war der Gideon ja ein Mann, der auch das Ohr offen hat für den Willen Gottes. Und dieser Prophet kann nur eins zurufen: Ihr habt der Stimme Gottes nicht gehorcht. Und das ist die Quittung. Ihr seid in die Hand Gottes gefallen. Wenn es nur die Midianiter wären, das wäre nicht schlimm. Sondern hinter diesen schrecklichen Katastrophen steht doch die Gerichtshand des lebendigen Gottes. Das ist göttliche Traurigkeit. Darüber muss man heute einmal reden in einer Predigt, weil viele unter uns in dieser Traurigkeit stehen und sie völlig falsch getröstet werden. Das ist unsere Schuld. Wir haben die liebende und erbarmende Hand Gottes doch ausgeschlagen. Jetzt wollte ich wieder eigentlich unter vier Augen weiterreden. Wie ist das bei uns denn gewesen? Wir haben doch genau gewusst, welchen Weg uns Gott führen wollte, einst. Wir haben bewusst einen anderen Weg eingeschlagen. Und das alles so verwirrt, alles so kompliziert, alles so leidvoll wurde. Wir klagen heute oft, warum trifft's mich? Hat auch einen Grund, weil wir damals die liebende Führung Gottes ausgeschlagen haben, seinem Wort nicht gefolgt sind. Und nun folgt eine Depression, eine göttliche Traurigkeit, die Gott wirkt. Wie dieser Gideon im Gespräch mit diesem Engel einfach sagt, hat doch alles gar keinen Wert mehr. Wenn Gott uns abgeschrieben hat, dann ist es umsonst. Hier hat ja die Seelsorge eine ganz wichtige Bedeutung. Ich gebrauche dieses Wort nicht, weil vielleicht wir zu lange um die Seele uns herumgedrückt haben, aber da merken wir, dass es hier doch um die Seele geht und nicht bloß um den Leib. Dass hier etwas abgestorben ist in uns und dass man darüber reden muss, woher kommen eigentlich die Schwierigkeiten meines Lebens? Ist das bloß Zufall oder vorherbestimmt und was alles sich da Leute zusammendenken? Oder ist es nicht doch meine Schuld, die hier ganz deutlich von Gott in eine Sackgasse geführt wird? Und dann möchte man sich am Wort Gottes aufrichten und hört aus dem Wort Gottes nur wieder Gericht. Ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Unser Gott will falsche Wege auch ans Licht bringen. Und das muss ans Licht. Und wenn wir es nicht ans Licht bringen, dann kommt es immer wieder, dass wir manchmal so sehr schlecht schlafen können und dass wir nachts plötzlich aufwachen und Bilder vor uns lebendig sind, die wir längst vergessen wollten. Das ist ja dieses der göttlichen Traurigkeit. Leute, die Gott lieb haben, die können nicht über ihre Schuld sich hinwegmogeln. Denen kommt es plötzlich wieder alles vor ins Licht. Und nun muss ich darüber reden, solche Leute sind Gottes Werkzeuge, mit denen er siegt. Diesen Gideon ruft er. Da erschien ihm der Engel des Herrn. Gott hat seine Boten. Es wäre schön, wenn mit uns einmal ein Engel reden würde. Das wäre eine Stärkung unseres Glaubens, aber wir haben es noch besser. Mit uns redet Jesus, der letzte Bote, den er gesandt hat. Sein eigener Sohn will uns das sagen. Und über dem ganzen Senden Jesu steht dieser Wille Gottes. Er will zu solchen Leuten, die in der Traurigkeit sind, Solche Leute wie Gideon, die nicht das auf andere abwälzen können, sondern die an ihrer Schuld zerbrechen. Und er beruft sie. In dieser deiner Kraft, sagt dieser Engel zu Gideon, in dieser deiner Kraft, jetzt hätte ich gesagt, gib mir doch zuerst mal solche Kraft. Ich brauche doch von dir Kraft. Und Gott sagt, du hast die Kraft, die du brauchst. Die will er haben. Welche denn? Die Kraft der Traurigkeit, mehr nicht. Die Kraft des Zerbrochenen. Das ist eigentlich ein Widerspruch. Das ist ja keine Kraft, das ist ja Ohnmacht. Die meint er, in dieser deiner Kraft, ich könnte sagen, in dieser deiner Ohnmacht, weichen Sie doch diesem Reden Gottes der Traurigkeit nicht aus. Und achten Sie mal drauf, wie hat denn der Herr seine großen Boten berufen? Da lag der Petrus auf dem Boden und rief bloß noch zu Jesus, geh weg, du kannst nicht zu meinem Leben hin. In dieser deiner Kraft, sagt Jesus, komm, du sollst Menschenfischer werden. Da ist ein Jesaja, der sagt, mein Mund hat so viel Gemeines und so viel Hässliches geredet. Mit meinem Mund kann ich nicht die großen Worte Gottes sagen. Und dann sagt ihm der Herr, geh hin in dieser deiner Kraft. Dein unreiner Mund ist gerade die Kraft. Gerade wo nichts Eigenes eingemischt ist. Was war denn dieser Paulus, der vor Damaskus vom Gaul herunterfällt und auf dem Boden liegt und nachher da irgendwo in Damaskus in einem Zimmer, in einer Gastwirtschaft wohl war es, wo er sich da tagelang durchschlägt, erblindet liegt. Und er plötzlich merkt, so als zerschlagenen Mann kann mich der Herr brauchen. Und nicht bloß körperlich zerschlagen. Warum gibt es im Christenleben so viel Traurigkeit über immer neu einbrechende Sünde? Verstehen Sie es jetzt? Warum gibt es das im Leben der Christen immer wieder, dass sie an sich selber verzagen, an ihrem eigenen Ich, an ihren ganzen Gedanken und allem? Weil der Herr sagt, in dieser deiner Kraft. Ich habe doch keine, ich will doch Kraft von dir, ich will doch stark sein. Und der Herr sagt, nein, deine Stärke wird sein, dass du dich an mich hinklammerst. Und Glaube ist doch nicht eine Stärke, die man hat, losgelöst von Jesus, und Glaube ist das Festhalten von Jesus. Nie können wir weiterkommen als so, dass wir, wie dieser Gideon, das langsam erst überhaupt verstehen kann. Es war dort in der Schriftlesung doch so eindrucksvoll, wie Gott darauf hinweist und diesen Zagenden und Müden und Niedergeschlagenen sagt, schau doch hinauf auf den Himmel, seht doch die Sterne und die Weite, es ist alles in meiner Hand. Und ich bin doch bei dir. Und das ist die einzige Kraft. Er selber, der sich zu uns stellt. Das ist das Wunder seiner Erwählung, von dem wir leben. Dass er solche Leute in der Schwachheit ruft. Und die Traurigkeit ist ein ganz wunderbares Mittel seiner Berufung. So wirkt der Geist Gottes an uns. Und wenn einer da sitzt, der sagt, ich habe gar keinen Mut mehr zum Glauben und ich bin ein Versager, dann muss er wissen, das kann nur der Heilige Geist in ihm wirken, dass er überhaupt so weit kommt, dann ist er genau an der Stelle, wo er glauben kann. Einen solchen Armen, welchem alles fehlt, den hat er zum seligen Eigentum erwählt. Den, der ihm bereitet manches Herzeleid, den hat er vom ewigen Untergang befreit. Mir ist unbegreiflich und so wunderbar. Nein, ich kann's nicht fassen, wie es möglich war. Und er zeigt diesem Mann ein Geheimnis. Diesem Gideon zeigt er ein Geheimnis. Mir war die Opfergeschichte etwas fremd. Vielleicht haben mir es die mir biblische Geschichten in der Kindheit erzählten, vielleicht gar nicht erzählt. Ich habe sie oft schon gelesen, aber sie ist uns ungewohnt, da wir das nicht kennen, das geopfert wird. Wir kennen das Opfer nur vom Klimpern am Ausgang, aber das Opfer, das hier geschieht, ein Böcklein, das da gebracht wird und das Brot, das gebracht wird, hier wird auch dem Gideon ein Geheimnis gezeigt. Für dich stirbt ein anderer, Diese Opferhandlungen des Alten Testaments sind doch nur vorleuchtendes Bild von der Opfertat Jesu. Und wenn ich darunter leide, dass in meinem Leben die Sünde solchen Raum hat, und wenn ich niedergeschlagen bin, von dieser Traurigkeit befallen bin, dann zeigt mir der Herr sein Opfer. Er starb für mich. Und das ist das Einzige, an das man sich halten kann in der Traurigkeit. Es floss für mich dies teure Blut. Das glaube und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut. Denn Jesus starb für mich. Daran kann man sich halten. Und dann wollen wir noch darauf achten, wie dieser Gideon auf einmal frei wird als Bote. Sie können das in ganzen Abschnitten durchverfolgen, wie das anfängt mit den äußeren Ursachen der Traurigkeit, wie das tiefer wirkt und erkannt wird unter dem Gericht Gottes. Und wie dann auf einmal der Herr diesen Mann beruft, wie er zu uns reden will, wie er das Geheimnis seiner Versöhnung erklärt und wie jetzt ein Gideon frei wird. Der Gideon baut plötzlich einen Altar und nennt ihn, der Herr ist Friede. Der Gideon hat nie gesagt, in der Welt ist Friede. Manche Christen haben die Botschaft des Evangeliums so verkürzt und verdreht, die sagen immer, in der Welt ist Friede. Das Evangelium sagt, in der Welt ist kein Friede. Der Gideon weiß doch, dass die Midianiter noch draußen vor der Tür liegen. Und wenn sie hinausgehen aus der Kirche, ja schon mitten in der Kirche, ist die ganze Macht der Finsternis losgelassen und umwirbt uns und will uns beherrschen. Wir müssen doch nüchtern sein und wissen, was an Versuchungen und Kämpfen sofort auf uns wieder einstürmt. Es ist doch kein Friede, es ist doch Kampf. Der Gideon sagt, der Herr ist Friede, das ist biblische Botschaft. Er ist unser Friede, heißt es im Epheserbrief. Jesus ist Friede. Es gibt in der ganzen Welt keinen Frieden. Deshalb brauchen wir uns auch nicht durch die politischen Enttäuschungen durcheinanderbringen lassen. Es gibt keinen Frieden in der unruhigen Welt. Es gibt nur, er ist Friede. Das gibt es, dass Menschen in dieser Welt Angst überwinden. Das gibt es, dass Menschen in dieser Welt anfangen, von Gott sich hineinsenden zu lassen in die Spannungsgebiete. Er ist mein Friede. Weil Jesus mit mir geht, bin ich geborgen. Ja, was haben wir denn gerade gesungen bei diesem Lied? Tobe Welt und springe, ich stehe hier und singe in gar sicherer Ruhe. Nicht, weil ich irgend an eine Halluzination eines doch verborgenen Friedens glaube. Nein, weil ich weiß, er ist bei mir. Es gibt nichts mehr, was mich von Jesus trennen kann. Dieser Friede ist Gegenwart, weil Jesus Gegenwart ist. Und ich kann im Getümmel sein. Ich kann von Menschen verachtet und geschlagen sein. Ja, wie Jesus am Kreuz hängt unter der ganzen Anfeindung der Menschen. Und er der Friede ist. Der einzige Ort in dieser Welt, wo man leben kann. Er ist Friede, nicht es ist Friede. Sagen Sie das doch nicht mehr. Es ist kein Friede, aber er ist Friede. Und der Feldzug gegen die Midianiter muss erst noch geführt werden. Wir denken an viele Leute des Alten Testaments. Wir können ja hier nur ein paar in der Auswahl immer wieder betrachten. Aber wir denken noch an den Mose, den wir überschlagen haben, von dem wir nur diese Berufung das letzte Mal gehört haben. Dieser Mose, der am Schilfmeer steht, und zu dem Gott sagt, Mose, durch die Fluten durch. Ich will mit dir sein. Durch die Fluten durch. Er wird einen Weg bahnen. Was ist das denn immer bei uns, dass wir von Gott bitten, dass er die Fluten abschafft? Der schafft sie nicht ab. Sie haben immer gemeint, er räumt ihnen alle Hindernisse weg. Dieses Gebet erhört er ihnen nicht. Durch die Fluten durch. Ich wünsche mir auch ein sanftes Sterben, aber ob es der Herr mir gibt. Ich weiß, dass er durch die Fluten mich durchträgt. Was morgen auf mich zukommt, er wird mich durch die Fluten tragen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und dann ist er gezogen, mutig. Vielleicht hat sein Herz noch gebebt und vielleicht haben seine Knie noch geschlottert. Das ist eine Frage unseres Gefühls. Verwechseln Sie den Glauben nicht mit Gefühl. Aber dann hat er zu seinen Knien hinuntergeschaut und hat gesagt, oh ihr lächerlichen Knie, ich weiß mehr von der Geborgenheit in meinem Herrn. Und das ist gewiss, wer sich auf Gottes Verheißungen lehnt, sagt Johann Albrecht Bengel, der wird gekrönt. Wer sich auf seine Knie lehnt, der wird wackeln. Wer sich auf die Verheißungen Gottes lehnt, der hat Boden unter den Füßen und hat Grund zum Leben. Der Herr ist mein Friede. Und so zieh dahin, geh hin in dieser deiner Ohnmacht und Kraft für den Herrn hinein in diese streitende Welt und tu die Wunder deines Herrn. Amen. Herr, du wirkst in unserem Leben diese Traurigkeit. Und wir haben das so oft als ärgerliche Panne angesehen und nicht zur Kenntnis genommen, dass das durch deinen Heiligen Geist gewirkt ist, zur Reue und Umkehr, ja, um das neue Leben zu entdecken, um den Frieden und die einzige Kraft zu finden, die unser Leben in die Höhe hebt. Herr, wir wollen dir danken, dass du uns so schwach machen kannst. Und wenn du uns demütigst, dann machst du uns ja in Wirklichkeit groß. Herr, wir wollen das ganz neu einstudieren. Auch unter den schweren und bitteren Erfahrungen unserer eigenen Hinfälligkeit. Ob im körperlichen Bereich oder auch in der Nachfolge dir nach. Herr, wir leiden an unserem lauen Christenstand, an unserer Untreue, an dem fehlenden Gehorsam. Und wir sind dir so dankbar, wenn du es uns zeigst, weil wir dann hinflüchten dürfen zu dir. Du bist unser Friede. Und du versöhnst uns. Und dann ist alles vorbei und geschehen. Und wir sind frei. Danke, Herr, dass wir das erfahren können bei dir. Herr, zeige uns, wo wir das anderen Menschen zusagen dürfen, in deinem Namen. Gib uns ein Auge für die Bedrückten um uns her, für die, die niedergeschlagen sind. Und gib uns auch ein Auge, was wir sagen sollen, um was es sich hier handelt. Herr, wir werden so vielen Menschen auch ungerecht, gerade in der Traurigkeit, weil wir so wenig verstehen von der Macht der Krankheit. Herr, wir bitten dich jetzt für all die, die unter schweren Depressionen leiden. Und wir wissen nur, dass du zu ihnen kommen willst und dass du ihnen begegnen willst und dass du sie nicht loslässt, weil du allen Menschen Rettung verheißt. Herr, wir danken dir, dass du unserem Leben so eine wichtige Bedeutung gibst. Wir wollen, dass es weiter leuchtet und weiter strahlt durch dich. Und dir bringen wir auch unsere friedlose Welt mit allem Krieg. Du kennst die Katastrophengebiete dieser Welt und die Kriegsgebiete. Lass du dort die Christen Zeugen deiner Liebe sein, dass sie versöhnen und aufrichten können in deinem Namen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.